Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den Himmelswelten in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ihr lieben Glaubensgeschwister, eine Fülle von Zusprüchen sind uns hier gegeben in diesem kurzen Abschnitt. Ein Paulus, der gleichsam am Ende seines Lebens solches übermittelt bekommt und an uns weitergeben darf. Ich freue mich heute Abend mit uns allen hier zu hören, dass wir aus Gnade errettet sind, durch Glauben. Und dann folgt gleich die Aussage, und das nicht aus euch. Welch eine Freude, wenn wir wissen dürfen, dass die Liebe Gottes uns in der Liebe zu seinem Sohn solchermaßen gesegnet hat, dass weder unser Glaube noch unser Christsein in irgendeiner Weise etwa von uns aus gewirkt wäre. Sondern er sagt ganz gleich, ganz schnell, sagt er, und das nicht aus euch. Und wenn ich solches sage, weiß ich, dass dies für die katholische Kirche blasphemisch ist, wenn ich solches bekenne. Denn hier steht ja Fluch drauf. Jeder, der das glaubt, heißt es im Dogma gegen die Reformatoren, der sei verflucht. Anathema sit, von der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn im Heiligen Geist ausgeschlossen. Versteht ihr? Schlimm. Aber ich freue mich, dass wir heute Abend diesem Gott, der um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat und solches geschenkt hat, gratis und franco sagen wir, als Geschenk, eben als Gabe, und gleich sagt, bildet euch nichts ein, nicht aus euch. Eine solche Liebe und eine solche Stellung, die er uns damit gibt, kann uns keine Kirche geben, keine Theologie, nichts, niemand. Darum freue ich mich mit euch heute Abend, auch wenn wir über dieses Geheimnis weiter, ich möchte sagen, betend nachsinnen über diese Liebe des Vaters zum Sohn und des Sohnes zum Vater, diese Schoßgemeinschaft, in die wir aus reiner Gnade mit hineingenommen sind. Gell? Da dürfen wir uns herzhaft freuen. Und ich freue mich so, wie Gott oder der erhöhte Christus, der Kyrios, dem Paulus am Ende seines Lebens, gleichsam dies so ans Herz legt, dies auf Herz und Zunge legt, und es muss so weitergegeben werden, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Es geht immer alles vom Gott Israels aus. Es gibt nichts anderes, es gibt keine anderen Quellen, und es geht immer über Christus Jesus weiter. Und es geht immer wieder von Christus Jesus zurück zum Vater, nicht zu Gott. Das ist wunderbar. Und Paulus sagt dann hier gleich im selben Vers, Epheser 2,8, nicht aus Werken. Also es ist wie eine Verdoppelung, damit niemand sich rühme, niemand sich rühme. Das tut wohl, das entlastet. Gleich aller religiöser Kampf, alles Kämpfen und Ringen um die Gunst Gottes, um diese Schoßgemeinschaft gleichsam dahin, vergeblich, umsonst. Da steht Bankrott, unser Bankrott davor, über den uns diese Liebe erreicht, nicht? Da freuen wir uns heute Abend. Nun, wir sehen in der Welt, es geht ja hier heute Abend auch um ein paar Gedanken in Bezug auf die Trinität, die sogenannte Dreifaltigkeitslehre. Die, wie ich heute schon gesagt habe, diese Liebesbeziehung zerstört hat im Laufe der Geschichte und immer wieder neu zerstören will und jetzt in der Endzeit ganz neu, einen ganz neuen Angriff auf diese Liebesbeziehung startet. So möchte ich es formulieren. Ich habe leider die Folie irgendwo verloren, aber ich habe hier aus der Vatikanzeitung dem Osservatore Romano, der L'Osservatore Romano, das ist die deutsche Ausgabe, die kann jeder abonnieren. Das Original erscheint immer in Italienisch. Und da kann man es in allen Sprachen der Welt gleichsam abonnieren oder sogar im Internet herunterlassen. Und da hat der Papst 1996 bei einem Treffen der Vertreter der orthodoxen Kirche, nicht? Diese orthodoxe Kirche gilt ja neben der katholischen Kirche als die zweite Kirche, die der katholischen Kirche am nächsten steht. Es kam ja im Jahre 1052 zu einer Spaltung zwischen der Ostkirche und der Westkirche. Die Ostkirche hatte dort ihren Sitz, wo der oströmische Kaiser seinen Sitz hatte, nämlich im sogenannten Konstantinopel, Istanbul, der heutigen Türkei. Das war das Zentrum der orthodoxen, der östlichen, kann man sagen, katholischen Christenheit oder orthodoxen Christenheit. Und im Westen residierte der westliche Kaiser in Rom. Rom war das Zentrum der westlichen Kirche, der lateinischen Kirche. Und bis 1052 hat man sich zusammen hindurchgezankt, etwa eben bis dann. Und 1052 hat man sich gegenseitig vom Heil ausgeschlossen. Der Patriarch der sogenannten Hagia Sophia, heute in Istanbul eine große Moschee, und der Patriarch von Rom, der Papst, sie haben sich gegenseitig die Bannbulle auf den Altar gelegt. Und jetzt, seit ein paar Jahren, seit dem letzten Konzil, das zwischen 1962 und 1965 stattgefunden hat, hat man die Versöhnung angestrebt, und aufs Jahr 2000 haben sich ja dann nicht nur die orthodoxen, auch die anglikanische Kirche, auch die lutherische Kirche, der Lutherische Weltbund 1999 und so weiter, mit der katholischen Kirche wieder vereinigt. Es sind ja nach 1052 ist es immer wieder zu Spaltungen gekommen, und eine der größten Spaltungen war ja zur Zeit der Reformation im 16. Jahrhundert, die Spaltung von der katholischen Einheit weg nach katholischer Lehre, von der Einheit des Christus weg der protestantischen Kirchen. Und ich habe hier, ja, das kann man jetzt nicht sehen, aber wenn jemand das nachher kurz ansehen möchte, da hat der Papst dann 1996 am 7. Juli vor aller Welt gesagt, dass die ersten Konzilien das Fundament des christlichen Glaubens sicherten. Und er nennt dann die ersten Konzilien. Das erste Konzil fand 325 statt. Jetzt muss schon ein aufrichtiger Christ, ein bibeltreuer Christ, aufhorchen und sagen, ja, gab es denn vor 325 keine sicheren Fundamente im Glauben? Wie kann jetzt der Papst sagen, dass die ersten Konzilien das Fundament des christlichen Glaubens sicherten? Da muss also was hinzugekommen sein. Da muss ja etwas von dem, was früher war, gelöst worden sein. Denn wie kann es sein, dass erst ab 325 etwas gesichert ist? Und als bibeltreue Christen, die in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn leben im Heiligen Geist, solche wissen, dass wir den Glauben in der Schrift gesichert haben, nicht? Geschenkt bekommen haben. das, was Gott geoffenbart haben wollte. Seitdem spricht man immer mehr in den christlichen Kirchen und auch in den Freikirchen von Trinität. Man macht das nicht so auffallend, aber so sukzessive führte man zum Beispiel auch in Freikirchen gleich beim Beginn des Gottesdienstes die Gemeinschaft, das Zusammensein ein, etwa so wie wir beginnen den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Gell? Aber es ist immer mehr in den Freikirchen. Das war vielleicht vor 15 Jahren noch nicht der Fall. Vor 20 Jahren kaum. Aber wenn ich jetzt ab und zu in eine Freikirche gehe, oder in eine so fast Freikirche, oder wie das immer etwa ausschaut, ich meine nicht in allen, aber dann fällt mir das auf, dass man immer mehr damit beginnt. Und das Ziel des Vatikans ist es, dass das Bewusstsein der Trinität in allen christlichen Kirchen und Gemeinschaften einfach wieder lebendig wird. Weil der Vatikan weiß, wenn das Trinitätsdenken wieder fester Bestandteil der christlichen Gemeinden wird, auch der Freikirchen, dann werden wir die Einheit umso schneller, das heißt die Herrschaft über alle christlichen Kirchen und Gemeinschaften innehaben. Das weiß ich auch vom Theologiestudium her, das war eine Absicht. Trinität heißt, dass man sagt, ja, wir wollen das nachher dann etwas mehr erläutern, dass Gott, der Vater und Gott, der Sohn, wie man sagt, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, alle drei den gleichen Anfang haben, die gleiche Stellung immer hatten und die gleiche Herrlichkeit immer hatten und immer haben werden, dass keiner jemals mehr war als der andere, dass sie je drei Personen sind und doch ein Gott und doch jeder für sich vollkommen wie ein Gott und so weiter. Da gibt es eine ganze einen Rattenschwanz von Ausdrücken. Wir werden das vielleicht nachher herunterlesen. Und von solchem lesen wir in der Schrift überhaupt nichts. Darum sagen wir, die Schrift begegnet uns in einer solchen Einfachheit im Verhältnis von Vater, Sohn, die als nachdem die Menschheit erlöst worden ist am Marterpfahl von Golgatha, dann gemeinsam Platz nehmen in den Herzen der Menschen. Das ist dann diese Fülle, die wir Heiliger Geist nennen, als diese lebendige Kraft der Gegenwart des Vaters und des Sohnes in uns. Und da hat die katholische Kirche ab dem 2. Jahrhundert an angefangen zu diskutieren, wie denn diese Beziehung vom Vater und Sohn denn eigentlich wirklich sei. Und es gab dann viele Richtungen. Aber ich wollte jetzt auf dies hinweisen, der Papst sagt, dass diese Konzilien Gnadenstunden waren. Und ich möchte ihm heute sagen, nein, Herr Wojtyla, die Bibel, als die Bibel geoffenbart wurde, das waren Gnadenstunden. Epheser 2,8 und solche Aussagen, viele andere, das sind Gnadenstunden. Aber wir sehen, dass anscheinend immer weniger Freikirchen das noch realisieren. Der Papst sagt dann, und wie könnte man die Bedeutung dieser Konzilien verkennen, fragt er alle Protestanten. In ihnen stand das Fundament, ja sozusagen der Wesenskern des Christentums selbst auf dem Spiel. Ja, das haben sie gemacht. Sie brachten die Gnade, sie setzten die, oder brachten die Gnade ins Spiel, fingen an damit zu spielen. Aber er will damit sagen, eine Auffassung hat dann gesiegt und will damit sagen, das war die orthodoxe, die wahre orthodox-katholische Meinung. Und wenn man die angriff, diese athanasianische Terminologie oder Definition von Gottes Beziehung zum Vater, zum Sohn und umgekehrt und hin und her, wenn man das anders gelehrt hätte, dann hätten wir die Katastrophe gehabt, sagt der Papst. Aber da waren sie schon weit weg von der Schrift, kann man sagen. Nun vielleicht etwas zu den Konzilien, also das sogenannte erste ökumenische Konzil. Man spricht ja hier auch nicht vom Konzil in der Apostelgeschichte, das lässt man ja weg. Das kann man ja gar nicht mit einbeziehen, sonst ginge ginge das, was man auf den anderen Konzilien entschieden hat, auch nicht mehr auf. Das erste Konzil, das heißt, dass noch die ganze sogenannte Christenheit mit erlebt hat, als noch die Bischöfe aus dem Osten, ganz Arabien, Jerusalem und all diesen Gebieten und Asien und auch schon eben aus dem europäischen Kontinent mit dabei waren, war also 325. Das zweite Konzil 381, da ging es ja dann auch noch um den Heiligen Geist und so weiter. Konstantinopel, Ephesus 431, da möchte ich gerade in Klammer einflechten, das war die Folge von Nicäa, war dann Ephesus 431, die Maria ist die Mutter von Gott. Da sehen wir bereits die verheerenden Folgen einer total verirrten Christenheit in diesen fundamentalen Dingen. Dann muss folgerichtig dann schlussendlich die Maria Gott geboren haben. Und damit haben wir das, was wir heute in der katholischen Kirche haben. Dann 451 Chalcedon, Konstantinopel, 553, das zweite Konzil in Konstantinopel 680 bis 81, das von Nicäa 787, das zweite dort Konstantinopel, das dritte 869 bis 870, das waren ökumenische Konzilien. Also diese acht Konzilien wurden auch von, vor allem von den Kaisern einberufen, also von den sogenannten römischen Kaisern. Dann ab 1053 gibt es dann die Spaltungen. Insgesamt haben wir 21 Konzilien bis 1962-65 zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Ein Konzil ist also die Einberufung aller Bischöfe der Welt, aller Theologen, aller, die Rang und Namen haben, der Äbte, Patriarchen und so weiter, heute Kardinäle, Erzbischöfe und, was es an Priestern, Priestertiteln und Aufgaben gibt, und man berät hier aktuelle Fragen und nimmt Stellung. Und das Kirchengesetz sagt, dass der Papst die höchste Autorität ja hat und ist, er ist Gott in persona, nicht, er ist der Heilige Vater, und er muss dann entscheiden, ob die Entscheidungen der Kardinäle, der Erzbischöfe, Theologen, Äbte, Prioren und so weiter, ob er das annehmen will oder nicht. Der Papst kann sich darüber Gedanken machen und sagen, nein, ich will das nicht, und dann hat niemand was zu sagen. Verstehen wir? Ich habe heute gesagt, im Kirchengesetz ist alles dogmatisch festgehalten, wer welche Machtbefugnis hat innerhalb der katholischen Hierarchie. Und daran hält sich auch jeder. Es gibt ab und zu mal jemand, der ausbricht. Aber die meisten meinen das nicht tun. Je höher man steigt in die hierarchische Struktur oder pyramidische Struktur des Vatikans hinein, desto weniger Freiheit hat man, desto weniger wagt einer da auszubrechen, weil er könnte das seelisch, die Konsequenzen kaum verkraften, verstehen wir. Ja, das nur so nebenbei. Nun, wie kam es denn zu solch komischen dogmatischen Definitionen? Wir müssen sagen, dass bald einmal, ab 260 kann man sagen, heftige Diskussionen entstehen, eben in Bezug über das Wesen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Statt dass die Christen bei der Schrift geblieben wären und sich gesagt hätten, in ihrem Respekt gegenüber der Schrift, wir bleiben beim Wort, wie Paulus das auch gelehrt hat und auch die übrigen Apostel, dann wäre es nie so weit gekommen. Aber allmählich kamen heidnisch denkende Menschen in die christlichen Gemeinden rein, gelehrte Leute, Philosophen, und die wurden fälschlicherweise in der Gemeinde dann geehrt, weil sie vielleicht berühmt und bekannt waren, und bekamen gewisse Stellungen, nahmen gewisse Stellungen ein in der Gemeinde, aber waren vielleicht gar nicht wiedergeboren. Aber haben das, was man ihnen vorgab, äußerlich sehr gut mitvollzogen. Und die brachten ihr heidnisches Denken mit hinein in die Gemeinde. Dann müssen wir einen zweiten Punkt mit einbeziehen, der Antisemitismus. Wir wissen, dass Der römische Kaiser versuchte, wenn ein Land besiegt worden war, auch dessen Götter nach Rom zu bringen, um zu zeigen, dass diese Götter ihrer Macht beraubt sind. Einerseits und andererseits in kluger Absicht, diese Götter mit den Göttern Roms zu vermischen, damit das Volk auch eher ruhig bleibt. Aber der Kaiser in persona war ja der Pontifex Maximus, der sogenannte oberste Priester. Vielleicht kann ich kurz etwas dazu sagen, wie es zu dieser Stellung kam. Zum Beispiel hat Konstantin im Jahre 324 seinen Schwager Licinius als oströmischen Kaiser besiegt. Konstantin wurde allein Herrscher in Rom. Über Ost- und Westreich hin und her war er Herrscher. Und er zog so diesen Titel Pontifex Maximus, oberster Brückenbauer, das heißt zwischen den Göttern und den Menschen, quasi auf sich. Dieser Titel hatten die römischen Kaiser schon seit Caesar empfangen, und zwar von der sogenannten chaldäischen Priesterklasse aus Babylon. Diese sind aus Babylon vertrieben worden und haben sich in Pergamon niedergelassen und übergaben dem römischen Kaiser den Titel Pontifex Maximus. Der Priesterkönig Attalos III. Hat dem römischen Kaiser diesen Titel übergeben. Julius Caesar lebte von 100 vor Christus bis 44 vor Christus. Und während 4 Jahrhunderten trugen nun die Kaiser diesen Titel, aber manchmal war der Titel eher im Hintergrund. Konstantin nun gab diesem Titel neue Macht oder ein neues Gepräge, wie soll ich das ausdrücken? Konstantin war ein Machtmensch. Er war brutal, auch seinen eigenen Angehörigen gegenüber. Und Gratian hat dann im Jahre 382, Kaiser Gratian, diesen Titel abgelegt und der Bischof von Rom hat ihn dann an sich gerissen. Seitdem sind die Bischöfe von Rom, tragen den Titel Pontifex Maximus, also des sogenannten alten Priestergeschlechtes von Pergamon. Pergamon wird ja in der Schrift auch als Thron Satans bezeichnet. Konstantin nun hat das sogenannte ökumenische Konzil 325 zu Nicäa einberufen. Ich habe jetzt den Text nicht hier, aber Konstantin schreibt an die Streitparteien, dass es ihn traurig macht, dass sie über irgendwelche theologische Sachen streiten. Das sei doch nicht nötig, man könne das ganz leicht und einfach beilegen. Jetzt muss man sagen, Konstantin galt ja als der sogenannte erste, in der katholischen Kirche gilt er als der erste christliche König. Konstantin war ein Sonnenanbeter, er hatte lange nachdem er Christ war, dem Sonnengott noch einen Bogen bauen lassen und die Christen haben sich mitgefreut, versteht ihr, haben da keine Unterscheidung mehr gehabt, haben nicht erkannt, dass dieser Kaiser ja noch völlig ein Sonnengottanbeter ist. Und es gab in diesen Kulten, in dem sogenannten Sol Invictus-Kult, in dem Gott der unbesiegbaren Sonne, oder Mithras-Kult, gab es viele Ähnlichkeiten wie im christlichen Glauben. Es gab Taufen, es gab Abendmahl, aber statt Abendmahl hatte man Fisch und andere Sachen geweiht, die die Soldaten jeweils dann zu sich nahmen, um in der Welt siegreich zu sein. Zum Beispiel gab es eine Art katholische Messe schon bei diesen alten heidnischen Kulten. Im sogenannten Mithras-Kult kann man sagen, die Soldaten mussten am Sonntag ruhen. Am Tag der Sonne, des Sol Invictus, mussten im ganzen Römischen Reich die Soldaten die Waffen niederlegen. Denn am Sonntag musste Ruhe sein, um den Sol Invictus anzubeten. Und haben die Priester haben dann ihre Hände ausgebreitet über Fisch und andere Elemente, und die Soldaten mussten an diesem Ruhetag alle dahin kommen und diesen Fisch, der nun verwandelt war, in sich aufnehmen. Jetzt hatten sie göttliche Kräfte in sich aufgenommen und ein Antigift, das verhindert, dass man stirbt im Krieg und so weiter. Das haben wir später im katholischen Messopfer bis zu dieser Stunde, genau das. Und im Mithraskult hat der Fisch eine ganz starke Bedeutung. Wir sehen das heute noch, wenn die katholischen Bischöfe auftreten, bei einem Konzil und so weiter, tragen sie die Mitra. Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist ein offenes Fischmaul, tragen sie auf dem Kopf. Und das drückt ihre Vollmacht aus, ihre höchste Macht. Also bei einem Konzil ist das sehr imposant, wenn die Tausenden einmarschieren, bei der Eröffnung eines Konzils, alle mit diesen einheitlichen Fischmäulern auf dem Kopf, der Mitra, das kommt von Mithras, da demonstrieren sie vor der ganzen Welt ihre Macht als oberste Priester, die mit dem Papst, dem Allerobersten, dem Heiligen Vater, die Welt führen. Ja, nun, Konstantin hatte die Götter einer nach dem anderen besiegt und nach Rom gebracht. Aber ein Gott ließ sich nicht besiegen. Und das war der Gott der Juden. Dem ist er nicht beigekommen und dem jüdischen Volk. Das kennen wir alle aus der Geschichte. Die Juden galten als ein ewig rebellierendes Volk. Und es gab manche Aufstände, als der Kaiser von Rom seine Büste im Tempel oder aufstellen wollte. Da gab es Aufruhr in der Stadt und was immer geschah, die Juden wehrten sich. Es war die Absicht Satans, der alten Schlange, diesen Gott runterzukriegen und dem Sonnengott, dem Sonntaggott, kann man sagen, zu unterwerfen. Verstehen wir? Und so hat man 321 vor dem Konzil von Nicäa den Sabbat für alle Christen verboten. Bis 321 haben die meisten Christen am Sabbat geruht, das ist so fließend von den Juden übergegangen auf die Christen. Also es gab kein Sonntagsgesetz, von dem hat nie jemals gesprochen gehabt. Gell? Davon redete niemand, von dem wusste niemand was. Aber weil die Juden den Sabbat hielten, viele Christen bei Juden dienten, hielt man einfach am Sabbat war Ruhe. Es gab keine Diskussion. Man wollte nicht am Sonntag ruhen, an dem Tag, da die Heiden ruhten. Das wollten die Christen auch nicht. Am Tage des Sol Invictus, des unbesiegbaren Sonnengottes, wollte man nicht. Konstantin wollte aber Einheit im Reich haben und versuchte eben die Juden auszulöschen. Also nicht nur Konstantin, schon vorher die römischen Kaiser. Sie wollten ihnen beikommen und hätte Gott nicht Gnade geschenkt, es hätte schon dann keine Juden mehr gegeben. Verstehen wir? Im Jahre 70 wissen wir von dieser furchtbaren Katastrophe, die über die Juden gekommen ist. Wir wissen von Masada, wir wissen, wie viele Juden versklavt worden sind, verheiratet worden sind, Frauen, um das jüdische Blut zu zerstören. Das war grässlich und gräulich. Man wollte den Sabbat weg und die Juden weg. Und 321 erlässt der Kaiser das Gesetz. Und in dem Gesetz steht geschrieben, dass man nur dann am Sonntag zum Beispiel heuen darf, die Ernte einbringen darf, wenn es lange geregnet hat vor dem Sonntag. Dann dürfen im Römischen Reich Heuernten eingebracht werden. Aber sonst muss überall in der ganzen römischen Welt der Sonntag gehalten werden. Das war für die Christen und die Juden eine ganz schwere Zeit. Es wurden viele hingeschlachtet, Juden und Christen, die den Sonntag nicht halten wollen. Und nun, Kaiser Konstantin kam, die Denkstruktur der katholischen Bischöfe, die ja auch einen immer größeren Hass gegen die Juden entwickelten, sehr gelegen. Darum dieses Verbot des Sabbathaltens 321, die Pflicht des Sonntaghaltens. Und dann geht es sehr schnell abwärts. Verstehen Sie? Ganz schnell. Und dann haben wir 325 diese Zusammenkunft in Nicäa, ein schöner Sommerpalast in der Türkei. Der Kaiser lässt alle Parteien zu sich rufen. Es gab etwa 12 Streitparteien der damaligen Patriarchen und Presbyter, Priester und Theologen des Patriarchates in Alexandrien, in Antiochien, in Konstantinopel, im heutigen Istanbul, in Rom, hier und dort. Man stritt sich über diese Dinge, eben wie schon gesagt, wie die Beziehungen von Vater und Sohn denn wirklich seien. Die einen sagten, am Kreuz hat Gott selbst gelitten. Da sagten die anderen, nein, das ist nicht möglich, Gott kann nicht sterben. Sagten die anderen, ja doch, Gott ist gestorben. Sagten die anderen, was war dann während der Zeit, als Gott tot war? Dann wären wir alle tot gewesen. weil es kann ja nichts sein, wenn Gott stirbt, dann ist alles tot, denn wir sind ja gehalten durch den Adem, Adem, Odem Gottes, verstehen wir? Und da gab es Streitereien. Die anderen sagten, ja, am Kreuz ist nur ein Mensch gestorben, nicht der wirkliche Christus. Und jetzt könnte ich 10 so verschiedene Auffassungen. Und die haben alle ihre Anhänger gehabt. Aber es wäre alles nicht nötig gewesen, wäre man bei der Bibel geblieben, gell? Und jetzt ruft der Kaiser also diese Parteien zusammen, den Kaiser Konstantin, der ja 313 im Edikt von Mailand den Christen das gleiche Recht gab wie den Heiden. Er nun hatte erkannt, dass die christlichen Gemeinden schnell wuchsen, trotz der grässlichen Verfolgungen seiner Vorgänger. Und er war ein schlauer Staatsmann und er wusste, wir müssen diese Gemeinschaft, diese Bewegung, diese Christusanhänger, die trotz der Verfolgung so schnell wachsen, wie ich muss mir sie gut einverleiben. Wir sehen ja dann diese Erscheinung, die er hatte am Himmel, das sogenannte Kreuz. Das Kreuz war zu der Zeit, versteht ihr, hatte keine große Bedeutung. Von einem Kreuz, wie wir es aufhängen, das gab es bei den ersten Christen überhaupt nicht. Daran dachte wohl kaum jemand. Das Kreuz ist erst als Waffe entstanden, das Zeichen, nicht? Zwei Stäbe, die man so gekreuzt darstellt, ist erst als Waffe gegen die anderen aufgestellt worden, um zu manifestieren, wir sind die Starken, gell? Aber die ersten Christen kannten solche Symbole nicht oder eher selten. Eher dort, wo man bereits vom Neugezeugtsein weggekommen war. Konstantin hat ganz schlau alles vermischt und vermengt. Und er entschied sich dann für die sogenannte athanasianische Version des christlichen Glaubens. Nun, das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis wurde dann immer weiter ausgefeilt. Da haben später auch der Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa, diese großen Kirchenlehrer, Augustinus, alle haben ein bisschen dran herumgefeilt. Aber ich möchte das jetzt mal lesen, wie es dann schlussendlich in etwa dort auf dem Konzil von Nicäa vorgelegt worden ist. Da heißt es zuerst, dies aber ist der katholische Glaube. Wir verehren den einen Gott in der Dreifaltigkeit. Und die Dreifaltigkeit in der Einheit und ohne die Vermischung der Personen und ohne Trennung der Wesenheit. Nun fragen wir uns gerade im Vornherein, kennt die Bibel diese Formulierungen, ein Gott in drei Personen? Hat das jemand schon mal bei Paulus gefunden? Bei Petrus? Hat Jesus solches gesagt? Hat Jesus jemals gesagt, wir sind ein Gott in drei Personen? Oder hat Paulus irgendeinen Brief begonnen, wir beginnen diesen Brief im Namen des dreieinigen Gottes? Das sind Ausdrücke, die wir nicht kennen in der Schrift. Nicht ein einziger Ausdruck ist so in der Schrift. Gell? Also das muss man mal vorwegnehmen. Dann heißt es in diesem Dogma, dieses Dogma wurde dann als Staatsgesetz erlassen. Eine andere nämlich ist die Person des Vaters, eine andere die Person des Sohnes, eine andere die des Heiligen Geistes. Aber Vater und Sohn und Heiliger Geist haben nur eine Gottheit, gleiche Herrlichkeit. Und der aufmerksame Bibelleser merkt hier, oh, jetzt sind sie entgleist. Gleiche Herrlichkeit, gleich ewige Majestät, Hebräerbrief, merken wir jetzt, geht es aber nicht mehr auf, wie der Vater, so der Sohn, so der Heilige Geist, unerschaffen der Vater, unerschaffen der Sohn, unerschaffen der Heilige Geist, unermesslich ist der Vater, unermesslich ist der Sohn, unermesslich ist der Geist. Ewig ist der Vater, ewig ist der Sohn, ewig der Heilige Geist. Und doch sind es nicht drei Ewige, sondern ein Ewiger. Wie auch nicht drei Unerschaffene und nicht drei Unermessliche, sondern ein Unerschaffener und ein Unermesslicher. Ebenso ist allmächtiger Vater, allmächtiger Sohn und allmächtiger Heiliger Geist. Und doch sind es nicht drei Allmächtige, sondern ein Allmächtiger. So ist der Vater Gott, der Sohn Gott und der Heilige Geist Gott. Ich frage dazwischen, ist das irgendwo in der Bibel so formuliert, geschrieben? Jetzt sagt vielleicht einer, ja, aber ähnlich. Ja, dann ist schon falsch. Verstehen wir es? Ist es geschrieben oder ist es nicht geschrieben? Da müssen wir wie ein Paulus oder wie ein Jesus, wie unser Herr, knallhart bleiben. Wenn solches nicht geschrieben ist, dann wollen wir es nie in den Mund nehmen. Dann sollen wir es nie in den Mund nehmen. Verstehen wir? Das muss ganz gewiss sein. Wenn solches Jesus nie in den Mund genommen hat, wenn solches ein Paulus nie in den Mund genommen hat, nicht ein Petrus, nicht ein Johannes, nicht ein Matthäus schreibt im Evangelium, nicht ein Lukas, nicht ein Markus, dann wollen wir solche Formulierungen nicht in den Mund nehmen. Ja, dann heißt es weiter, und doch sind es nicht drei Götter, sondern ein Gott, so ist der Vater Herr, der Sohn Herr und der Heilige Geist Herr, und doch sind es nicht drei Herren, sondern nur ein Herr. So wie wir nach der christlichen Wahrheit jede Person einzeln als Gott und Herr bekennen, so verbietet uns doch der katholische Glaube, der Götter oder Herren anzunehmen. Der Götter oder Herren anzunehmen. Ja, der Vater ist von niemand gemacht, noch geschaffen, noch gezeugt. Der Sohn ist vom Vater allein nicht gemacht, noch geschaffen, sondern gezeugt. Dann heißt es weiter, der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohn nicht gemacht, nicht geschaffen, noch gezeugt, sondern hervorgehend. Ja, es gibt gute Formulierungen da drinnen, verstehen wir. Aber so ist es biblisch nicht gesagt. Ein Vater, es ist also ein Vater, nicht drei Väter, ein Sohn, nicht drei Söhne, ein Heiliger Geist, nicht drei heilige Geister, ohne diese Dreieinigkeit nicht früher oder später, nicht größer oder kleiner, sondern alle drei Personen sind gleich ewig und gleich groß, sodass in allen sowohl die Einheit in der Dreifaltigkeit als auch die Dreifaltigkeit in der Einheit zu verehren ist. Wer daher selig werden will, muss dies von der heiligen Dreifaltigkeit glauben. Verstehen wir? Und das ist dann zum zentralen christlichen Glaubensbekenntnis geworden. Und ich denke, in meiner Jugendzeit, da haben wir diesen Lateinisch noch gesungen in der katholischen Kirche vierstimmig, jeden Sonntag. Gell? Das war beeindruckend. Gell? Aber solche Formulierungen kennt die Bibel nicht. Nun, wenn wir ein bisschen die Geschichtstafel anschauen, der christlichen Gemeinden, dann lesen wir, was wir schon heute gesagt haben, oder ich weiß nicht, ob wir es überhaupt gesagt haben, Jesus stellt sich eindeutig zum Gott Israels, nicht wahr? Jesus unterscheidet unmissverständlich. Wir wollen einmal die Stelle im Matthäus-Evangelium anschauen, im Markus-Evangelium, im Markus-Evangelium, und zwar Markus 12, 29. Markus 12, 29. Da sagt Jesus ganz klar, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Wenn das Dogma von 325 das Nonplusultra des christlichen Bekenntnisses ist, wenn wir ohne dieses Bekenntnis nicht selig werden können, wie Rom sagt, dann hätte Christus zumindest hier anders gesprochen und hätte hier diese ganze katholische Definition zitiert. Aber er sagt ganz klar, höre Israel, das ist das Erste, der Herr unser Gott. Wie kann jetzt Jesus sagen, der Herr unser Gott, wenn das Dogma sagt, dass Jesus unverändert immer gleich war wie Gott, dann hätte Christus hier sagen müssen, Höre Israel, wie soll ich sagen, wir, der dreieinige Gott und doch nur ein Gott, ich Gott und der Vater Gott und der Heilige Geist Gott, nicht drei Götter, wir ein Gott. Wir sind als ich anzubeten, verstehen wir? Er hätte so formulieren müssen. Und sonst könnten wir eigentlich das Thema abschließen, könnten wir sagen. Und wir haben dann viele Zeugnisse, wie uns die Apostel übermitteln, dass Jesus den Vater als einzigen Gott bekannt hat, nach jüdischer Tradition, und zu ihm stand und sich nie als Gott bezeichnete. Ich habe gestaunt, zum Beispiel der Jude Pinchas Lapide, der sagt vielleicht euch etwas, im Dialog mit den Katholiken sagte er in seiner Schrift, und zwar, wie heißt die Schrift, Christianity and the Roman Empire, da schreibt er, wer die Entwicklung der Geschichte der Dogmen kennt, weiß auch, dass das Bild Gottes in der ersten Gemeinde unitarisch war. Das heißt, dass die erste Gemeinde den Gott Israels als den Gott angebetet und verehrt hat, und niemand kam auf den Gedanken, da noch eine andere Gottheit hinzuzudenken. Und dass diese Gemeinde, er sagt, unitarisch war, nicht trinitarisch, verstehen wir, dass die christliche Gemeinde ursprünglich nicht auf drei Gott, sage ich mal, es ist schwer zu sagen, und doch ein Gott ausgerichtet war, sondern eindeutig auf den Gott Israels. Den Gott, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wie die ganze Apostelgeschichte bezeugt. Das wussten die ersten Christen. Und erst im zweiten Jahrhundert langsam, schreibt Pinchas, gegen die Lehre der Subordination binitarisch wurde. Das heißt, dass der Sohn dem Vater untergeordnet ist, das geht schon aus den Aussagen in der Schrift, und einen Sohn gibt. Damit ist schon eigentlich wieder alles geklärt. Aber jetzt fängt man langsam an, geprägt von der griechischen und von heidnischen Philosophien. Es gab im Isis-Kult, in verschiedenen Arten von ägyptischen Kulten, gab es den Gott mit drei Gesichtern, nicht? Gab in vielen heidnischen Religionen den dreieinigen Gott. Aber bei den Juden gab es den nie. Aber allmählich kommt das heidnische Denken in allen Dingen herein, das sehen wir nach in der katholischen Kirche bis heute. Und so auch dieses trinitarische Denken. Denn es lag den damaligen Kirchenlehrern auch nahe, ohne böse Absicht, das ganze Denken der Menschheit und Welt zu vereinen. Verstehen wir? Das war das konstantinische Denken, das römische Denken, eine Gottheit für alle zu schaffen und alle Elemente von jedem Gott gleichsam etwas reinzunehmen. Darum gab es nicht nur einen Zweigott, sondern einen binitarischen Gottesvorstellung, am Schluss eben diese trinitarische, dieser dreifaltige Gott. Das kennen wir in den Göttermythen, dieses dreifaltige, dreieinige und so weiter. Und was Pinchas Lapide hier schreibt, ist sehr aufrichtig. Das ist auch war wirklich so, das kann jeder aufrichtige Theologe, muss das bestätigen, dass erst ab dem 2. Jahrhundert allmählich das Dreifaltigkeitsdenken hereingekommen ist, so wie viele andere Dinge auch, die nicht schriftkompatibel sind. Und er schreibt dann, Subordination heißt, dass der Christus unter dem Vater steht, weil er aus ihm herausgezeugt und dann handelnd wird und wieder alles zurückbringt und sich am Ende, wenn alles wieder zurückgebracht ist, 1. Korinther 15, 28, ihm wieder unterordnet, ausdrücklich betont. Unterwerfen, sagen manche, das ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber unterordnet, und dann ist Schlusspunkt. Das sind die letzten Aussagen, so glaube ich, in der Schrift. Da heißt es nicht, da hätte Paulus sagen müssen, und dann wird Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist drei in eins und so weiter. Verstehen Sie? Das müsste stehen. Ich möchte das so betonen, denn es ist wichtig, dass wir uns fragen, was steht denn nicht in der Schrift, was nachher so wichtig ist. Ja, Er sagt dann, für die Kirchenväter wie Justin, der Märtyrer, Irenäus und der Tullian war Jesus dem Vater in allem untergeordnet. Origenes zögerte, seine Gebete an Jesus Christus zu richten, weil, wie er schrieb, dies nur dem Vater zukomme. Und das sehen wir auch aus der Schrift, in der Stellung des Christus, im Namen des Christus, in, mit und durch Christus, richten die Christen die Gebete an den Vater. Verstehen wir? Wie Christus, die Stellung in, mit und durch Christus, gehen wir zum Vater. Und Christus vertritt uns zu Rechten des Vaters bis zum Tage der Entrückung, wenn wir dann auch weggenommen werden und in Herrlichkeit geoffenbart werden. Das ist ein so wunderbares Bekenntnis der Schrift. Und wie schade, wenn wir dies durch philosophische Bemerkungen zerstören. Ja, also wenn wir hineinschauen in die Geschichte, wir können das nur punktuell erwähnen, wird im Jahre 96 nach Christus war Clemens in Rom eine Autorität. Und er schreibt, der Messias wurde von Gott gesandt. Er hat das in einer Schrift erklärt, dass man hier unterscheidet zwischen Gott und Messias. Die Apostel wurden von dem Messias gesandt. Nicht? Das war noch lebendig, was Jesus sagte, ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus hätte sowas nie gesagt. Jesus hätte gesagt, ja, ich weiß auch nicht wie, wie hätte es gesagt, wir müssen uns da zusammensetzen und das herausformulieren, wie er es hätte sagen müssen, wenn diese trinitarischen Aussagen wirklich wahr wären. Erst ab 150 nach Christus wird das Wort Dreiheit, Trias, innerhalb der christlichen Literatur zitiert. Und das Wort Trinitas, Dreieinigkeit, haben wir erst ab 200 nach Christus, und das wird zuerst beim sogenannten Kirchenvater Tertullian gebraucht. Das Wort Trinitas, Dreieinigkeit, haben wir erst ab 200 nach Christus, und das wird zuerst beim sogenannten Kirchenvater Tertullian gebraucht. Ab 260 geht der Streit los, das haben wir erwähnt. Im Jahre 310 sagt noch Lactantius, ein orthodoxer Kirchenvater, Christus nennt sich niemals Gott. Und darum sollen wir ihn auch niemals Gott nennen. Oder Eusebius schreibt, Christus lehrt uns, seinen Vater, den wahren Gott zu nennen. Den wahren Gott zu nennen und ihn anzubeten. Ja, auf dem Konzil von Konstantinopel wurden dann die sogenannten Arianer, Arius war Presbyter, und er vertrat einen großen Teil der Gegner der Trinitätslehre, aber die waren eingeschüchtert. Alle wussten, wenn der Kaiser sich so entschieden hat, dann galt es zu schweigen. Ein Teil hat unterschrieben aus Angst, aber waren innerlich, wahrscheinlich der größere Teil, aber waren innerlich nicht damit einverstanden. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, und das möchte ich noch einmal betonen, liebe Glaubensgeschwister, eine Folge war davon, das Dogma von 431 in Ephesus. Ephesus war ja der Wallfahrtsort in der Antike. Vor Christi Zeit kamen Hunderttausende jährlich in den Tempel von Ephesus, zum Tempel von Ephesus, um ihre Gelübde darzubringen. Nicht? Hier, Tempel der Artemis oder Diana, Apostelgeschichte 19, können wir nachlesen. Und da lebten auch diese Tempeldiener oder Dienerinnen, oft verbunden mit Tempelprostitution. Und da brachten die Menschen ihre Gelübde, ihre Verpflichtungen. Und da gab es schon diese Darstellungen von Mutter mit Kind auf dem Arm, auch im Isis-Kult. Das kennen wir in der Antike schon überall. Dieses Bild ist rein menschlich gesehen sehr beeindruckend, eine Mutter mit einem Kind an der Brust, nicht? Das ist so etwas Naheliegendes und so etwas Wohltuendes, solches zu sehen. Beruhigendes wirkt auf den Menschen. Gerade 431 ist genau in Ephesus bei heftigen Auseinandersetzungen Nestorius, auch ein angesehener Patriarch, war gegen die Lehre, dass Maria Mutter Gottes genannt würde. Er sagte, Maria ist Christotokos, Christusgebärerin. Die anderen sagten, nein, wenn 325 Gott geoffenbart hat im Dogma der Dreieinigkeit, dass Christus Gott in allem gleich ist, dann ist logischerweise Maria die Mutter von Gott. Also hat sie Gott geboren. Und das sagt der heutige Papst, sagt genau gleich, er sagt genau in dieser Tradition, es kann kein Christ wirklich zu Christus kommen, wenn er nicht zuerst zu Maria kommt. Verstehen wir? Also Maria steht über Gott, dem Gott Israels. Gell? Und der Gott Israels hat sich noch nie besiegen lassen, bis heute. Bis heute. Und er lässt sich nicht besiegen. Der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der lässt sich nicht besiegen. Und wir sehen, wie Satan durch diese unmöglichen Dogmen versucht hat, die Juden auszulöschen, den Gott Israels auszulöschen, die Juden auszulöschen. Verstehen wir? Das war das einzige Ziel mit diesen Dogmen. Wir können jetzt darauf nicht weiter eingehen. Aber man muss bedenken, was im Laufe der Kirchengeschichte mit diesen Dogmen in Verbindung mit Antisemitismus entfacht worden ist. Und dann haben wir das Problem, ja, aber Maria kann doch nicht Gott geboren haben, war dann die Frage, wenn sie eine gewöhnliche Frau war. Ja, was war das Naheliegendste? Man muss Maria sündenlos machen. Und so hatte Duns Cotus im 13. Jahrhundert, das war schon lange Diskussion, man glaubte das schon, aber ein Angelsachse, Duns Cotus, er war ein franziskanischer Pater, aber war eine Kapazität, die Kapazität in der Zeit, oder eine der Kapazitäten, er sagte, ja, Gott hat in seiner Liebe die Maria schon erlöst, bevor Christus Mensch wurde. Verstehen wir? Und dann erklärt er so, als Joachim und Hanna, die Eltern von Maria, nicht? Das ist in der katholischen Tradition Joachim und Hanna, als die Eltern Marias Maria zeugten, in dem Augenblick, als die Zeugung geschah, hat Gott ganz schnell ein Präservativ um den Fötus Maria gelegt. Und so kam die Schuld von Hanna und Joachim nicht in den Fötus rein. Und so war Maria göttlich, Gott. Verstehen wir? Also rein, ohne Sünde. Mit der Schrift, wir kommen dann laufend Konflikt mit der Schrift, mit dem Römerbrief, da heißt es, da ist nicht einer, ganz der ohne Sünde ist einmal, nicht einer, der die Herrlichkeit erlangt, also diese Göttlichkeit erlangen könnte ohne Jesus. Und da haben wir ein Problem auf dem anderen, da hat man halt das Dogma gekreiert, das wurde Praxis, aber ist dann 1851 gegen die Protestanten dann extra definiert worden. 1854. Und das Dogma besagt, dass Maria sündenlos ist. Das heißt, Maria war Göttin. Also über Gott, versteht ihr? Über den Gott Israels. Das ist immer ein Angriff auf den Gott Israels, den Vater unseres Herrn Jesu Christi. Verstehen wir? Ja. Und das geht dann weiter. Bis 1950 sagt man, ja, Maria konnte doch nicht hier auf Erden tot bleiben. Verstehen wir? Das geht doch nicht. Also hat man ein Dogma geschaffen 1950, die wurde in den Himmel aufgenommen und nicht genug damit. Im Himmel haben Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sie in die Mitte gestellt und haben sie verehrt, indem sie sie zur Königin der Menschheit, der Welt, der Engel, der Patriarchen, der Apostel, der Priester und. Also sie ist die Mächtigste über allem. Verstehen wir? Gott schaut auf sie, Jesus schaut auf sie und der Heilige Geist schaut auf sie nach katholischer Vorstellung. Darum wird sie auch immer dargestellt beim Pfingstgeschehen in der Mitte und die Apostel beten die Maria an und die Taube kommt auf Maria herab am Pfingsten, oder die Feuerzunge, verstehen wir. Also wir haben eine Entartung nach der anderen. Und parallel läuft hier der Antisemitismus. Und angefangen hat es mit diesem ersten Dogma 325. Damit ist etwas, damit hat Satan eine Macht erlangt und Einfluss. Und jetzt kann man natürlich, wir können einige Stellen mal betrachten. Geht es noch gerade?
Ja.
Zeit ist vorangeschritten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt ja etliche Stellen, die man einbringen kann. Sagen, ja, aber hier steht doch in der Schrift Gott. Jetzt frage ich mal, gibt es mehr Stellen in der Schrift, die, man könnte meinen, von Jesus reden als von Gott oder weniger? Das ist auch wichtig. Es sind zwei, drei Stellen, da fragt man sich, was ist jetzt da los? Jetzt wollen wir gleich eine Stelle in Matthäus anschauen, die oft als Taufformel zitiert wird oder genannt wird. Und zwar Matthäus, wo haben wir jetzt die Stelle? Matthäus 28, 19. Da heißt es, mir ist alle Macht gegeben, sagt Jesus. Im Himmel und auf Erden geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt könnte man sagen, das Argument ist auch schon genannt worden, wie kann denn Jesus zu ihnen reden im Namen des Sohnes? Dann hätte er doch gesagt, in meinem Namen, er spricht ja zu ihnen. Das ist ein Argument, das man einbringen könnte. Aber es gibt ein anderes Argument, nirgendwo in der Schrift finden wir eine gleiche Aussage. Stimmt. Immer ist gesagt, dass alle auf den Namen Jesu getauft worden sind. Auch Paulus erwähnt es nicht im Korintherbrief, wenn er von Taufe spricht, dass er da etwa irgendwo, das war keine Frage. Das ist die einzige Stelle, das kann man schon sagen. Eine solch einsame Stelle hat im Verhältnis zu den vielen anderen Stellen einen ganz anderen Stellenwert. Jetzt habe ich hier die sogenannte Jerusalemer Bibel, also ich habe das kopiert, das ist die katholische Einheitsübersetzung. Das ist die Bibel, die wir im Theologiestudium benutzt haben. Und ausnahmslos alle katholischen Theologen, die forschen, sagen, dass diese Stelle nach 325, nachdem das Dogma der Trinität geschaffen war, hineingefügt worden ist. Eindeutig. Das ist für einen katholischen Theologen nichts Neues. Stört auch nicht. Versteht ihr? Weil der katholische Theologe von dem Denken kommt, dass man alles verändern kann. Weil das Dogma sagt, das Konzil hat es erwähnt, dass Jesus, bevor er starb, hier auf Erden, hat er die Apostel zu katholischen Bischöfen geweiht und ihnen ein eigenes Lehramt übertragen. Und dann sagt die Kirche, diese heilige Tradition und die Bibel sind gleich zu achten und sagt dann im Dogma, die katholische Kirche zieht die Wahrheit nicht allein aus der Schrift, sondern auch aus ihrer Erkenntnis, bekennt das. Und dass sie als Besitzerin der Bibel gilt, hat sie auch die Autorität, die Bibel zu verändern, verstehen wir? Also das ist für sie kein Problem. Das ist eine Einheit zwischen Papst und Geist Gottes und Bibel. Verstehen wir? Ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können. Also wir haben im Studium das auch so verstanden, dieser Text, das ist mal einstimmig in der katholischen Theologie, auf den Namen, es heißt hier im Kommentar, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, diese Formel ist mit ihrer präzisen Prägung ein Stadium, spiegelt in ihrer präzisen Prägung ein Stadium der liturgischen Praxis wider, das erst später in der Urgemeinde bestand. Verstehen wir? Das ist für einen katholischen Theologen kein Problem. Da ist man einig und gewiss, weil das mit den übrigen, allen übrigen Aussagen nicht übereinstimmt. Gut, jetzt kann jemand sagen, da wehre ich mich, das zu glauben. was soll ich dann in der Schrift noch glauben? Ja, in der Schrift, das merken wir, den Geist Jesu hat, der wird die Zusammenhänge der Schrift auch erkennen. Er wird auch hineingeführt in die Zusammenhänge und wird das auch erkennen. Also versteht, das spürt man auch durch die Führung des Heiligen Geistes, da ist was manipuliert. Schon die Redewendung, dass Jesus quasi wie fremd so spricht. Ja, das mal eine kleine ein Einfluss. Ich versuche vielleicht noch ja, die Johannesstelle, und zwar erst, ja, Johannes 1 vielleicht, diese Stelle. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Wenn in der Schrift von Gott die Rede ist, dann ist auch ganz klar gesagt, dann ist der Artikel auch benannt, Hotheos, Hotheos. Gell? Und hier fehlt das im Urtext, das Hotheos, und man müsste eigentlich gerecht oder wahrheitsgetreu übersetzen, und das Wort war gottgemäß oder war gottähnlich. Das wäre besser übersetzt, weil hier das Ho fehlt, Hotheos. Das eine kleine Bemerkung. Ebenfalls in Römer 9,5. Manche katholische Theologen sagen ganz offen, dass etliche Stellen nach dem Trinitätsdogma leicht verändert sind, ohne böse Absicht. Die Abschreiber waren geprägt vom trinitarischen Denken und haben da ohne groß zu merken, kleine Veränderungen vorgenommen, weil sie gar nicht dachten, dass jetzt damit etwas einen solche Reaktionen auslösen würden, wie wir sie später dann herausmessen. Römer 9,5, auch oft eine Stelle, über die gestritten wird oder diskutiert wird, da wird gesagt, nachdem Paulus von seinem Volk spricht, die Israeliten sind deren, die Sohnschaft ist, und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißung, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Manche schreiben, Gott sei gepriesen in Ewigkeit. Das sind so ganz leise Veränderungen, die nicht manche realisieren das gar nicht. Gell? Ich habe jetzt hier, der über allem ist, Gott sei gepriesen in Ewigkeit. Also Paulus in seiner überschwänglichen Danksagung preist hier Gott. Ja, das darf man auch so annehmen. Wir haben das in der katholischen Theologie ohne Probleme so auch erkannt, weil die meisten Stellen eben Gott und Christus unterscheiden. Eine andere Stelle, ja, es gibt manche Übersetzungen, auch katholische Übersetzungen, die trinitarisch geprägt sind, zum Beispiel 2. Petrus 1,1. 2. Petrus 1,1, die Einheitsübersetzung, Herder Verlag 1980, schreibt, an alle, die durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus den gleichen kostbaren Glauben erlangt haben wie wir. Noch einmal, an alle, die durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus, wie steht es bei euch? Auch unseres Gottes und Retters Jesus Christus und Heiland Jesus Christus den gleichen kostbaren Glauben erlangt haben wie wir. So also die Einheitsübersetzung 1980, Herder Verlag. Es entsteht also der Eindruck, dass hier von der Gerechtigkeit unseres Gottes Jesus Christus die Rede ist. Tatsächlich ist aber auch eine andere Übersetzung legitim. Das darf man ruhig sagen, die als Fußnote auch in der Einheitsübersetzung angegeben ist. Gott sei es gedankt. Und da heißt es, unseres Gottes und des Retters Jesus Christus. Das gibt sie auch unten in der Fußnote an, dass es beides möglich ist. Verstehen wir? Wir haben aber unseres Gottes und des Retters Jesus Christus, diese Unterscheidung, die ist x-mal in der Schrift vorhanden, während die erste Version kaum vorhanden ist in der Schrift. Ja. Warum hat man sich ausgerechnet auf die erste Variante entschieden bei der Einheitsübersetzung? Weil hier diese Übersetzung zum Dogma der Dreieinigkeit passt. Ich erinnere mich zurück an die Bibelstunden, die wir hatten, wenn wir Gäste in unseren Bibelstunden hatten, die uns angegriffen haben wegen der Dreieinigkeit, da haben wir solche Stellen zitiert. Ja, da hat man uns aber auch ich wusste das vom Theologiestudium, klar, dass beides möglich ist, je nach Abschreiber, ja, das war mir klar. Aber wir mussten ja die Dreieinigkeit verteidigen und da haben wir genau die Stellen angebracht, die wenigen, bei denen zwei Varianten möglich sind. Ja, oder Hebräer 1,9, bekannte Stelle, darum, o Gott, hat dein Gott dich gesalbt mit dem Öl der Freude, wie keinen deiner Gefährten, zitiert die Einheitsübersetzung 1980. Dieser Vers kann von der Grammatik her aus dem Hebräischen, der Text stammt ursprünglich aus Psalm 45, und das ist auch wichtig, wenn alttestamentliche Stellen hin zitiert werden, dann wissen wir schon, dass im Alten Testament es unmöglich war, der Gedanke, dass jetzt der Messias Gott sein, wie Gott, verstehen wir, was wir da an Definition gehört haben. Es wird dann deshalb hat Gott, dein Gott, dich gesalbt. Also auch hier dieser Unterschied, noch einmal, von der Grammatik her aus dem Hebräischen auch anders übersetzt werden, und zwar völlig korrekt übersetzt. Deshalb hat Gott, dein Gott, dich gesalbt. Das ist zulässig. Gell? Ja, das ist zulässig. Ja, wir könnten jetzt noch viele Stellen anbringen. Vielleicht kann ich noch etwas zum Hebräerbrief sagen, wenn ihr mir erlaubt, in Bezug auf den Hohen Priester. Den Hohen Priester, gerade der Hebräerbrief, der ja an messianische Juden gerichtet ist, zeigt uns das Fließende vom Alten Testament ins Neue Testament hinein. Bezüglich des jüdischen Gottesbildes, wenn wir jetzt so sagen möchten, die Messianität Jesu, seine leibliche Gottessohnschaft und sein Opfertod bilden darum keinen Widerspruch zur Theologie des Alten Bundes. Das sehen wir, sondern nahtlos geht das eine in das andere über. Jesus Christus ist der ewige hohe Priester nach der Ordnung des Melchisedeks. Und Melchisedek war ein Priester außerhalb des levitischen Priestertums. Also es ist nicht so, dass es keine Priester gab außerhalb des levitischen Priestertums. Melchisedek war einer also außerhalb des levitischen hohen Priestertums, stehender Priester des höchsten Gottes, nicht? Der damals Abraham segnete und von ihm Opfergaben erhielt. Er war also direkt von Gott eingesetzt. Noch einmal, von nicht von levitischem Priestertum abstammend. Jesus ist auch Priester eingesetzt von Gott direkt, neben dem levitischen Priestertum, und Jesus vertritt uns nun zu Rechten des Vaters als ein hoher Priester. Das war für einen Juden, konnte verständlich sein, verstehen wir. War nichts Abartiges. Und es war darum, wie soll ich sagen, nichts, was jetzt einen Juden hätte irritieren können. Erst später, als man aus dem Christus einen Gott machte, fing das Problem für die Juden auch an. Ich meine, es gab von Anfang an Probleme, aber nicht deswegen, sondern weil Christen sich vom Judentum trennten und dem Jesus folgten, der nicht erkannt war als Messias. Das ist was anderes, war jetzt mal zu sagen. Aber vom jüdischen Denken her ist der Christus als der Hohepriester, wie er im Hebräerbrief bezeichnet wird, nichts Abartiges. Nun, wir könnten andere Stellen noch zitieren. Ich glaube, es heißt sogar zum Beispiel, dass Mose, glaube ich, zum Gott für Aaron geworden ist. Weiß jemand diese Stelle? Ja, ja. Stimmt das, dass Mose zum Gott für Aaron geworden ist? Diese Ausdrücke sind nicht fremdartig, dass Menschen, oder sagen wir, zum Gott gemacht sind für. Ja. Ja, ich glaube, wir wollen hier mal schließen. Eines ist gewiss, zusammenfassend, liebe Geschwister, Jesus hat sich nie Gott genannt. Und wenn die katholische Theologie stimmt, die trinitarische Theologie, dann hätte sich Gott auf jeder Seite, hätte sich Jesus in jeder, auf jeder Seite wäre er als Gott genannt, verstehen wir? In jeder Seite. Wir bräuchten da nicht, wie verrückt in der Bibel, nach einer Stelle zu suchen. Verstehen wir das, was ich sagen will? Und Paulus, der immer und immer wieder sagt, der Vater unseres Herrn Jesu Christi und Jesus Christus, wie hätte ein Paulus, der seine Offenbarungen vom erhöhten Kyrios empfangen hatte, uns dieses Geheimnis nicht erschlossen? Und Paulus brachte das Wort Gottes zur Fülle. Wie aber belegt die katholische Kirche das nur noch schnell, ihre, oder begründet ihre Macht, nämlich das Wort Gottes zu verändern? Ich habe schon mal eins genannt, dass der Christus ihr die Erlaubnis gegeben hat, gleichsam ihr eigenes Lehramt geschenkt hat, dass sie entscheiden für und gegen etwas. Dann wird auch die Johannesstelle zitiert, die wird sehr gerne zitiert, und zwar: Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Also sagt die Kirche, der Geist leitet ja heute noch. Er offenbart ja laufend neue Wahrheiten. Was haben denn die Protestanten gegen uns? Also man zitiert, man nimmt die Bibel, zitiert Stellen aus dem Zusammenhang und macht damit denen, die die Schrift schlecht kennen, will damit denen klar machen, wir zitieren ja die Schrift. Wir machen ja nichts anderes als das, was die Schrift sagt. Ich möchte nur noch gerade sagen, diese Gespräche, ja? Ja. Jawohl, ja genau, diese zwei Stellen. Und solches darf man nicht außer Acht lassen. Sonst kommen wir zu ganz falschen Schlüssen. Ich habe in Israel gemerkt, in den Gesprächen mit den Juden, das war höchst interessant. Ein Jude aus Rumänien, ein orthodoxer Jude, wir sind aneinander geprallt beim Umziehen in der Umziehkabine das erste Mal. Es war ein alter Mann, sehr ernst. Dann sind wir das zweite Mal zusammengekommen. Nicht nur in Gedi, unten ist das Kurhaus, kennen einige von euch. Und er hat auf den Bus gewartet, der zurück nach Haifa fuhr. Und wir haben auf unseren Bus gewartet. Da habe ich den Mann so angeschaut. Und dann kam eine Assistentin von meiner Frau und hat mich angesprochen. Dann fragte er auf Englisch, was wir da für eine Sprache sprechen. Und dann habe ich gesagt, ah ja, das ist ein deutscher Dialekt, sagte er, das hat sich angehört wie Hebräisch, sagte er uns. Habe ich gesagt, ja, ja. Gut, dann kamen wir ins Gespräch und dann sagte er, woher kommt ihr? Haben wir ihm erklärt. Und dann habe ich ihm gesagt, oh, wir lieben ihren Gott. Sagte er, das kann ja nicht möglich sein. Dann habe ich ihm gesagt, doch. Und dann sagte er mir, sage ich etwas ganz Böses. Sagte er mir, wissen Sie, was ich tue? Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, verfluche ich zuerst Deutschland. Und dann hat er gezeigt, wie er macht. Und dann hat er so gezeigt, und dann wünsche ich Deutschland alle Krankheiten. Ich war so entsetzt, verstehen wir. Da habe ich ihn so am Arm gehalten und gesagt, bitte machen Sie das nicht mehr. Und dann sagte er mir mit großen Augen, Sie? Ich war für ihn noch jung, sagte, er war in Auschwitz und in er sollte 2 Tage danach vergast werden, es war für ihn klar, aber dann kam die Befreiung. Und dann sagte er, ich war da, der hat 10-mal gestottert, ich war da, ich war da, ich war. Da habe ich gedacht, im Himmels Willen, was mache ich? Habe ich gebetet. Dann habe ich ihm gesagt, dann sagte er mir, das können Sie gar nicht, meinen Gott lieben. Da habe ich ihm gesagt, doch. Dann hat er gesagt, Sie sind Christ, das können Sie nicht. Da habe ich gesagt, doch, ich möchte Ihnen erklären. Und dann hat er sich beruhigt, weil ich war so erschüttert. Meine Tante, glaube ich, die hat geweint. Und dann hab ich ihm versucht zu erklären, dass wir glauben, dass der Gott Israel sich hier wieder annimmt. Er sagte mir nur, wissen Sie, wie viele tausend orthodoxe Juden den Glauben verloren haben? Können Sie das nachvollziehen? Und da habe ich sachte versucht, von Gericht zu sprechen und habe ihm dann das erklärt. Habe ihm gesagt, was steht denn in Ihrem Buch, 5. Buch Mose? Da ist doch vom Holocaust die Rede. Und er hat so gezittert, er hat sich so aufgeregt und ich habe immer wieder versucht. Und er hat sich dann beruhigt. Und dann hat er mir am Schluss gesagt, ich habe ihm dann auch Paulus erklärt. Und da hat er angefangen aufzublicken. Und dann sagte noch, für Sie ist ja dieser Christus, dieser Nazarener, er konnte gut Deutsch, er war aus Rumänien, war ein Geschäftsmann früher. Und hat er gesagt, mit diesem Gott kommen Sie nirgendwo hin. Und dann habe ich ihm erklärt, ich glaube das auch gar nicht. Da war er ganz erstaunt. Sagte er, ich kenne doch die christliche Theologie, die kenne ich auch. Dann habe ich gesagt, nein, das sagt er, aber dann sind Sie kein echter Christ. Und dann habe ich ihm erklärt, eben wie wir das Wort Gottes sehr ernst nehmen. Und wir wissen, dass es keinen Gott gibt, außer dem Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christus. Am Schluss hat er uns gesagt, ich werde versuchen, es nicht mehr zu tun. Wissen Sie, wir waren so gerührt. Wir haben gesagt, Herr, du hast gewirkt an dem Mann. Der war so verbittert. Der hat 10-mal, wie in Trance, hatte er, ich war dabei. Und am Schluss sagte er uns, da haben sie ihn gerufen, seid vergessen, er hat Hebräisch gesagt, kann das nicht wiederholen, möge euch segnen und kommt wieder. Nicht? Wir haben x Gespräche mit älteren Menschen gehabt, die dort die Kur gemacht haben. Wir haben eine solche Öffnung gefunden, als wir ihnen erklärten, dass für uns nur ein Gott gilt, der Gott Israels. Und als sie sagten, nee, ihr habt 3 Götter, sagt, nein, wir nicht. Verstehen wir? Sie haben auch die Vorstellung, das müssen ja 3 Götter sein, nachdem wie die katholische Kirche das praktiziert, nicht nur die katholische. Ja, ich wollte das einfach sagen.